Ihr habt hoffentlich eure Bibeln mitgebracht, egal in welcher Form, ob auf Papier oder elektronisch oder wie auch immer, dass wir miteinander in Gottes Wort reinschauen können. Und uns liest heute Morgen von hier vorne der Georg das Wort Gottes. Wir lesen aus dem Kolosser, das zweite Kapitel.
Ich lese aus der Lutherbibel. Kolosser 2. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führte und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ihr eure Ordnung und euren festen Glauben wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischernes Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Beschnittenheit eures Fleisches. Und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus, den Mächtigen der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch denn durch Satzungen auferlegen? Was lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst nicht anfassen, du sollst nicht kosten, du sollst nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehre von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch.
Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit leeren, trügerischen Philosophien einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus. Wir sind ja mittendrin in der Serie, wo es uns darum geht, näher zu Gott zu kommen und wo wir festgestellt haben, dass unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich auf unterschiedlichen Wegen nahe zu Gott kommen. Wir haben uns da schon ein paar Wege angeschaut, haben auch am Anfang diesen Test gemacht, der uns so ein bisschen hilft, uns zu orientieren, wo wohl unser Schwerpunkt liegt. Und wir reden heute über den Stil, der da in diesem Test rechtgläubig heißt. Den seht ihr hier rechts oben, so gerade zwischen dem grünen und dem roten Bereich. Dazwischen, ich habe das mal ein bisschen anders dargestellt, um euch mal zu zeigen, die Namen sind jetzt bewusst so, dass ihr sie nicht lesen könnt, verschwommen. Aber ich habe einfach mal um den Kreis rum so die Namen drumherum geschrieben von unserer Gemeinde, von Menschen, die das gemacht haben. Da seht ihr mal so ein bisschen, wie das sich verteilt auch hier. Da haben wir schon einige hier oben in der Ecke. Ne? Unser Schwerpunkt, das sieht man auch, das liegt da unten, das ist ganz typisch für eine Pfingstgemeinde, dass der da unten liegt. Übrigens ziemlich entgegengesetzt und gegenüber, was das natürlich auch interessant macht, jetzt einfach mal miteinander über diese Seite zu reden. Man kann ja, das haben wir auch festgestellt, auch daran wachsen, dass man sich gerade mit dem Gegenüber auseinandersetzt und manches entdeckt, was man vielleicht bis jetzt immer so abgetan hat als ungeistlich oder nicht ein richtiger Weg, um zu Gott zu kommen. Für Christen mit einem rechtgläubigen Stil, schreibt Christian Schwarz, der dieses Buch geschrieben hat, ist es am natürlichsten, ihre Spiritualität über eine klare Abgrenzung von Wahrheit und Irrlehre Ausdruck zu verleihen. Mit anderen Worten, sie sind Menschen, denen Gott eine ganz besondere Antenne dafür gegeben hat, seinen Willen zu suchen, möglichst genau zu erforschen und dann auch zu befolgen. Da geht es um Gehorsam, um Konzentration auf das, was gesund und richtig ist vor Gott. Es ist natürlich spannend, immer wenn man so in die Bibel reinschaut und mal schaut, so, ob man da Personen findet, mit denen an denen man das ein bisschen festmachen kann, mit denen man es identifizieren kann. Ganz besonders spannend wird es bei diesem Stil, denn es gibt eine Gruppe von Menschen in der Bibel, die wie keine andere Gruppe eigentlich diesen Stil verkörpert. Aufpassen, festhalten, das sind die Pharisäer. Aber bevor jetzt alle diejenigen, die bei denen das in dem Test rauskam, dann rausrennen, empört, sollten wir vielleicht mal ganz kurz nochmal anschauen, wer die Pharisäer waren. Das ist nämlich gar nicht schlecht gemeint in diesem Sinn. Die Pharisäer tauchen natürlich in den Evangelien sehr viel auf und die tauchen immer wieder in der Auseinandersetzung mit Jesus auf. Und da bekommen sie auch oft einen sehr negativen Touch. Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und das klingt ja jetzt mal nicht so besonders positiv in dem Fall. Ne? Wenn man zurückschaut in die Geschichte der Pharisäer und mal schaut, wie die entstanden sind, dann bekommt man da ein ganz interessantes anderes Bild zunächst einmal. Die Pharisäer sind eine Gruppe, die in Israel eigentlich das erste Mal auftaucht, nachdem Israel im Alten Testament ja 70 Jahre in die Gefangenschaft musste, weil sie immer wieder Götzen nachgelaufen sind und sich nie um Gott wirklich geschert haben. Und nach 70 Jahren dürfen sie endlich wieder zurück in das Land, haben endlich wieder, fangen an, einen Tempel zu bauen, wieder neu sich Gott zuzuwenden, Gottesdienste zu feiern. Und man erinnert sich natürlich zurück an die Zeit vor diesen 70 Jahren und an all die Gründe, warum dieses schreckliche Ereignis, Zerstörung Jerusalems, Gefangenschaft in Babylon, weggeführt werden in ein anderes Land, warum das überhaupt passiert ist. Und da fällt ganz schnell auf, ja, das lag ja daran, dass wir nie richtig nach Gott gesucht haben. Dass es uns eigentlich egal war, was Gott möchte. Und es gibt in Israel jetzt ganz neu eine Gruppe von Menschen, die sagen, unser oberstes Ziel ist, wir sorgen dafür, dass das nie wieder passiert. Erinnert so ein bisschen auch an manche Einstellung so in Deutschland jetzt nach zwei Weltkriegen, wo man sagt, das darf sich nie wieder wiederholen. Wir müssen das im Gedächtnis behalten, wir müssen auf Anzeichen schauen, die in ähnliche Richtungen gehen wie damals, damit sicher ist, dass so etwas nie wieder passiert. Und daher kommen die Pharisäer. Oberstes Ziel der Pharisäer ist es, Gottes Wort zu studieren, rauszufinden, was möchte er denn, das möglichst genau zu beachten. Einer der ersten Pharisäer, viele Menschen meinen, dass das vielleicht der Gründer der Pharisäerbewegung sein kann, taucht schon im Alten Testament in unserer Bibel unter dem Namen Esra auf. Ein Mann, der das Volk lehrt nach dem Exil und sie zurückbringt zu diesem Willen Gottes. Es ist interessant dann auch zu beobachten, wenn man weitergeht, dass Jesus auch in den vielen Auseinandersetzungen mit der Pharisäerbewegung nie die grundsätzliche Theologie der Pharisäer kritisiert. Das macht er nicht. Also mit den Sadduzäern zum Beispiel, zu einer anderen Gruppe der damaligen Zeit, mit denen steht er ganz anders auf Kriegsfuß. Die behaupten zum Beispiel, dass es keine Engel gibt, da ist Jesus ganz anderer Meinung. Die behaupten, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, da ist Jesus sehr anderer Meinung. Dass es keine Auferstehung gibt und all diese, ich sag mal, sehr geistlichen Aspekte der Religion, die lehnen die grundweg ab. Mit denen setzt sich Jesus auch theologisch sehr stark auseinander und sagt, also das, was ihr sagt, ist falsch. Mit den Pharisäern setzt er sich vor allem da auseinander, wo sie eben über die Stränge geschlagen haben. Wo diese gute Absicht, Gottes Willen zu suchen, plötzlich umgeschlagen ist in dann ein sehr großes gesetzliches System, wo es eigentlich letztlich nur noch um Selbstgerechtigkeit geht. Ja, jeder dieser Stile, jeder dieser Wege zu Gott hat seine Gefahren. Und mit Sicherheit sehen wir an den Pharisäern zur Zeit Jesu ganz stark, was die große Gefahr dieses Stils sein kann. Aber es ist immer ein Fehler, das Kind gleich mit dem Badwasser auszukippen. Ja? Die gute Absicht, die dahinter steht, ist eine gute Sache. Und das sieht auch Jesus. Interessant ist auch, wenn man geschichtlich zurückschaut, dass es mit Sicherheit ganz stark der Pharisäerbewegung auch zu verdanken ist, dass zum Beispiel dieses ganze große Thema Götzendienst, das sich durch das ganze Alte Testament durchgezogen hat, dass das nach der Gefangenschaft nie wieder zu einem großen Thema wird. Es gibt da noch so einzelne Momente, wo es ein bisschen anklingt, aber das war's dann auch. Und das liegt mit Sicherheit ganz stark an diesen Menschen, die diese neue Bewegung gebracht haben. Lasst uns wieder neu Gottes Willen suchen. Aber jetzt weg von den Pharisäern und zurück zum Paulus, der uns hier schreibt, worum es denn geht. Menschen, die sich über die Abgrenzung zwischen Glaube und Irrlehre definieren, Abgrenzung klingt vielleicht so negativ, aber das eine, was man beim Paulus hier ganz schnell rausfindet, wenn man ihn liest, ist, dass klare Abgrenzung was sehr Wichtiges ist. Ich würde es mal so formulieren, ich halte mich an Christus und nicht an menschliche Ideen. Und wenn man dann den Text durchschaut, und haben wir ganz bewusst jetzt das ganze Kapitel gelesen, dann bringt der Paulus in drei Aufforderungen, drei ganz klaren Befehlen, bringt er zum Ausdruck, worum es denn da geht. Das eine haben wir gerade schon gelesen, nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Zweite steht in Vers 16, niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an Festen am Neumondstag oder am Sabbat tut. Und in Vers 18 steht der dritte Befehl, lasst euch das Heil von niemand absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Wenn man das ein bisschen auseinander nimmt, dann stellt man ganz schnell fest, dass Paulus sich gegen drei ganz große Trends wendet, die im religiösen Bereich der damaligen Zeit existieren und das zieht sich durch die Kirchengeschichte zu, die es zu allen Zeiten eigentlich immer gab. Er argumentiert, auf der einen Seite argumentiert er gegen die großen menschlichen Gedankengebäude, die aufgebaut wurden, auch schon mit einem schönen geistlichen Mäntelchen irgendwie drumherum, aber wo es dann letztlich nur noch um menschliche Ideen und menschliche Gedanken geht. Das mag sehr logisch klingen und sehr gut, aber es geht eben nicht mehr um Jesus Christus. Und darin liegt der Fehler. Und da braucht es Menschen, die wissen, wo die Grenze läuft. Die diese klaren Unterschiede sehen und sie merken, halt, hier geraten wir plötzlich in ein Fahrwasser, das nicht mehr gut ist. Da braucht es Menschen, die diesen klaren Blick auf Jesus Christus haben und ihn behalten und vielleicht auch manchem Bruder und mancher Schwester mal wieder zurückhelfen können in diesen Bereich, wo es noch um Christus geht und nichts anderes. Das Zweite, wo er gegen Paulus argumentiert, das sind gesetzliche Strukturen. Ja, ob es jetzt um irgendwelche Essensregeln geht oder um irgendwelche Riten und Feiertage oder was auch immer. Zu allen Zeiten gab es Menschen, die versucht haben, in den christlichen Glauben, wo es darum geht, dass wir aus Gnade gerettet sind durch den Glauben, irgendwie durch die Hintertür das wieder doch reinzubringen, dass man sich das erarbeiten muss, dass man Gott gefällt. Dass man da alles richtig machen muss und folgende 15, 20, 25, 600, wie auch immer viel Regeln befolgen muss, dann steht man vor Gott gut da. Und es ist interessant, wie solche Bewegungen auch heute in unserer Zeit unglaublichen Zulauf finden. Weil es eine Tatsache ist, dass es viel einfacher ist, in so einem gesetzlichen System zu leben. Da denkst du, wieso einfach? Da schreibt mir einer alles vor. Ja, aber das heißt, mit anderen Worten, da muss man keine Entscheidungen treffen. Da muss man sich nicht auseinandersetzen mit Dingen. Da muss man nicht überlegen, was ist jetzt richtig. Da muss man nicht Gottes Angesicht suchen. Da muss man einfach nur irgendein Regelwerk aufschlagen und auf Seite so und so steht dann ganz genau, was man zu tun und zu lassen hat. Das ist einfach. Und deswegen gefällt es Menschen. Aber mit der Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, mit der Gnade Gottes, der nicht auf die Werke schaut, sondern der uns auch unverdient und nur unverdient erlöst, hat es wenig zu tun. Und da braucht es Menschen, die die klaren Grenzen sehen. Und sie sagen, halt, das hier, da geht es jetzt nicht mehr um Christus. Da geht es jetzt um irgendein tolles Punktesystem, wie auch immer wir das nennen, das wir eingeführt haben, wie wann ein besserer Christ wird. Und wer das mehr tut, der ist dann besser und kann sich vor Gott dann irgendwie mehr auf die Schultern klopfen. Da braucht es Menschen, die diese Klarheit haben, Gottes Willen immer wieder klar zu suchen und den Blick fest auf Christus zu halten. Das Dritte, wogegen Paulus argumentiert, und da dürfen wir uns als Pfingstgemeinde ruhig auch mal von ihm was sagen lassen, das gibt einen Grund, warum das genau gegenübersteht. Das Dritte, was Paulus so arg dann, wovor er warnt, ist, ich würde es mal nennen, so pseudokarismatische Geschichten. Ja? Von irgendwelchen Menschen, die haben es mit Engeln und die haben es mit Visionen und die haben es mit irgendwelchen ganz abgehobenen geistlichen Dingen, ja? Aber eben nicht mehr mit Christus. Wohlgemerkt, und das ist ganz wichtig, denn wir wollen ja eine Pfingstgemeinde bleiben. Das ist der gleiche Paulus, der so eindringlich darum betet, dass alle Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und seine Gaben haben. Aber der da auch Grenzen sieht. Und du brauchst heute gar nicht weit gucken, so im größeren charismatischen Umfeld, um zu sehen, wie viel Unsinn es da auch immer wieder gibt, dass dann irgendwo das Etikett Heiliger Geist draufgeklebt kriegt. Und was da alles passiert, ob da Menschen jetzt plötzlich Goldzähne bekommen oder Engelsfedern vom Himmel fallen. Übrigens, in meiner Bibel steht gar nirgends irgendwas drin, dass Engel Federn haben. Ne? Es steht überhaupt nur von einer Sorte Engel was drin, die Flügel haben. Ja, also aber von Federn steht da gar nichts. Und dass der Heilige Geist dann plötzlich Engelsfedern vom Himmel fallen lässt, ist also absolut keine biblische Erscheinung. Ja, wird aber dann verkauft unter dem Etikett Heiliger Geist. Und diese Menschen gab es zu aller Zeit. Und da braucht es Menschen, die einen klaren Blick auf Jesus Christus haben. Und die wissen, wo die Grenze ist zwischen den guten Gaben Gottes, die er uns aus gutem Grund gibt, und allem möglichen Unsinn, der mit Christus nichts mehr zu tun haben. Man sollte vielleicht feststellen, dass das Wort Abgrenzung, das uns zunächst so negativ klingt, dass es sich an einen von den ganz grundsätzlichen Charakterzügen Gottes anlehnt, nämlich an seine Heiligkeit. Worum es in dem Wort heilig grundsätzlich geht, da geht es um Abgrenzung, um Trennung von allem, was eben nicht heilig ist. Und das wird dann auch nicht hier, auch hier, nicht nur negativ belegt, sondern auch, das ist auch ganz wichtig, ne? Nicht nur wir sind gegen all das, was außerhalb dieser Grenze liegt, sondern Paulus kommt dann auch gleich mit dem Gegenstück dazu. Er sagt, worum es wirklich geht. Ja? Also wir lassen uns nicht verführen von allen möglichen menschlichen Philosophien, bei denen es um alles Mögliche geht, außer Christus. Und das sind wir wieder beim Thema. Denn um den soll es nämlich gehen. Wenn man dann ins dritte Kapitel weiterschaut, da geht es nämlich noch weiter mit den Anweisungen, die alles eine Folge von dem sind, was wir bisher gehört haben. Da geht es dann so weiter, Vers 1. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite steht. Also klar, um ihn geht's, nur um ihn und auf ihn gilt's zu schauen. Vers 16 im dritten Kapitel. Lasst die Botschaft von Christus bei euch in ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Also diese Ausrichtung auf Christus ist immer wieder das Zentrum. Klare Abgrenzung ist wichtig. Und das heißt, ich halte mich an Christus und nicht an menschliche Ideen. Zweitens, Bei all dieser Sache könnte man jetzt so den Eindruck gehen, dass es hier vor allem um eine Diskussionsgeschichte geht. Und zur Zeit Jesu erlebt man das natürlich, ja? Wie die verschiedenen Fraktionen so sie gegeneinander stehen und jeder sagt, aber ich weiß, was Gottes Wille ist. Es ist spannend, die Schriftstücke mal so zu lesen aus der jüdischen Welt, gerade so um die Zeit Jesu rum. Da kommen dann die ganzen vor, so die Pharisäer und die Sadduzäer. Und es sind dann endlose Dokumente, wo es dann, die fangen an mit irgendeinem Vers aus dem Alten Testament, mit irgendwas, was Gott gesagt hat. Und dann heißt es, Rabbi Shammai sagt dazu, das heißt Folgendes. Und dann kommt eine lange Erklärung. Dann heißt Rabbi Hillel sagt aber, das heißt Folgendes. Und dann kommt genau das Gegenteil als Erklärung. Und darauf hat Rabbi Shammai dann wieder eine Antwort. Und Rabbi Hillel hat darauf wieder eine Antwort. Und am Schluss hat man längst vergessen, worum es eigentlich am Anfang ging, um dieses Wort Gottes. Ja? Aber die Auseinandersetzung war da. Also das Ganze kann natürlich ganz schnell zu einer riesigen Diskussion ausarten. Übrigens, nur so als nebenbei, lernt ihr noch ein bisschen was über das Judentum. Im Judentum gibt es ja heute das große Buch, den Talmud, als ihr großes heiliges Buch aus dem Judentum. Der ist lange nach Jesus entstanden, fertig war er erst so ungefähr 600 nach Christus, kommt aber in seinen Ursprüngen aus der damaligen Zeit. Und wenn du den Talmud mal aufschlägst, wobei der im Normalfall in hebräischer Schrift geschrieben ist, also das sagt dir da nicht viel, aber der ist dann tatsächlich so aufgebaut. Du hast eine richtig große Seite und mittendrin, in der Mitte dieser Seite steht ganz klein, steht ein biblischer Text. Und dann gibt's so die erste Interpretation, was dieser Text heißt, die gab schon zur Zeit Jesu, die heißt auf Jüdisch, heißt die Mishnah. Und die steht dann um diesen Text außenrum, was die Rabbis gesagt haben dazu. Und dann gab's natürlich später andere Rabbis, die hatten was zu sagen, was die Rabbis dazu, was die damit gemeint haben, mit dem, was sie gesagt haben. Das heißt dann Tosefta und es steht dann außen um die Mishnah rum. Ja? Und dann gab's dann noch später andere Rabbis, die haben erklärt, was die Rabbis gemeint haben, als sie erklärt haben, was die anderen Rabbis gemeint haben, als die erklärt haben, was die Bibel gemeint hat. Ja? Und es steht dann da außen rum und das ist dann der Text vom Talmud. Ja? Ja? So funktioniert es dann. Und da sind wir mittendrin in so einer riesen Diskussionsgeschichte. Dabei geht es hier ja eigentlich um was ganz anderes. Es geht nicht ums Diskutieren, sondern es geht ums Handeln. Um zu verstehen, was Paulus hier eigentlich will, muss man nämlich ein bisschen vor seinen Anweisungen anfangen. Und zwar im Vers 6 dieses Kapitels, da steht Folgendes. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Oder wörtlich und viel kürzer, wie ihr nun Christus den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm. Punkt. Das ist eigentlich das Ganze, worum es Paulus in diesem ganzen langen Kapitel und noch rein ins Kapitel 3, also die Kapitelzahlen haben wir auch später dazu erfunden und manchmal sind die sehr hinderlich, weil wir denken, da hört es jetzt auf und da kommt ein neues Thema. Also in diesem ganzen langen Text geht es Paulus genau um diese Aussage. Ihr habt euch Christus dem Herrn unterstellt, jetzt wandelt auch so. Mit anderen Worten, jetzt macht es auch ganz praktisch so. Also es geht nicht um Theorien, es geht nicht um lange theologische Diskussionen, was ist jetzt richtig und falsch, sondern es geht um die Frage des Handelns. Was tue ich denn als Christ? Beherztes Handeln oder gehorsames Handeln ist wichtig. Ja, jetzt ruft der Herr an und hat was zu sagen. Genau. Gehorsames Handeln ist wichtig. Ich halte mich an Christus und lebe in seinem Sinn. Das Ziel dieser ganzen Sache muss immer sein und bleiben, dass ich gehorsam zu Jesus lebe. Natürlich kann ich mich endlos in den tiefsten theologischen Diskussionen ergehen, wer jetzt genau den Vers verstanden hat und wer nicht. Aber wenn es beim Reden bleibt, dann können wir es auch bleiben lassen. Wir brauchen Menschen, die diese Grenzen kennen, aber wir brauchen die Menschen deswegen, damit wir gemeinsam das schaffen, dann auch praktisch umzusetzen, was Gott von uns möchte. In der Ausrichtung auf Jesus Christus geht es immer darum, was ich dann praktisch in meinem Leben mache. Und das heißt, Menschen, denen Gott diese besondere Antenne gegeben hat, die hat er auch eingesetzt als Vorbild für andere. Ja? Um zu zeigen, wie es ist, wenn man Gott so genau wie möglich und so gehorsam wie möglich nachleben möchte. Es ist gut, dass wir diese Menschen haben mit dieser besonderen Antenne. Drittens, auch damit sind wir noch nicht fertig. Wir haben jetzt angefangen mit einer Anweisung aus dem 8. Vers. Und haben festgestellt, dass sie zurückgeht auf diese Aussage im 6. Vers, dass ihr habt Christus angenommen, jetzt lebt auch so. Jetzt wissen mathematisch begabte Menschen, dass zwischen 6 und 8 meistens noch eine 7 kommt. Und der Vers 7, den sollten wir auf keinen Fall überspringen. Da steht nämlich folgende Verbindung dieses Ganzen. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. So, und in unserer deutschen Übersetzung klingt das jetzt, wie wenn wir nochmal einen Vers hätten, der voll ist mit lauter Anweisungen. Leider tut hier aber der deutsche Text dem griechischen Text das wird dem nicht gerecht. Dort klingt das nämlich ganz anders. Da steht nämlich zwischen dem 6. und dem 7. Vers gar kein Punkt. Sondern bei Paulus hört es so an, weil ihr nun Christus als Herrn angenommen habt, wandelt auch so, das war Vers 6, und dann geht's weiter, fest in ihm verwurzelt, euer Leben auf ihm aufbauend, im Glauben fest und überfließend in Dankbarkeit. Wenn man das im Griechischen liest, merkt man ganz schnell, dass wir im Grunde genommen eine Beschreibung davon haben, wie das dann konkret aussieht, wenn man auch so lebt, wie es Christus möchte. Und wir haben 4 verschiedene Bilder drin. So wichtig ist es, Paulus, diese ganze Geschichte, dass er 4 verschiedene Bilder nimmt, um eigentlich 4-mal hintereinander genau das Gleiche zu sagen, was ihm wichtig ist. Und das erste Bild, das kommt aus der Botanik, fest in ihm verwurzelt, und da fällt natürlich den Bibelfesten, fällt dann Psalm 1 ein, ne? Der ist wie ein Baum an Wasserbächen, ne? Hier mit den, wo es darum geht, wie die Wurzeln in den Boden reinreichen und fest verankert und das Beste haben, hier die beste Versorgung bringen. Da fällt uns natürlich überhaupt aus der Natur dieses Bild ein, hier im Schwarzwald, ne? Von unseren großen Bäumen mit ihrem großen Wurzelwerk, die dafür sorgen, dass sie auch stehen bleiben, ja? Und wenn das Bäumle dann bloß so kümmerliche Wurzeln hat, dann kommt der nächste Lothar und dann war's das mit dem Baum. Ja? Fest verwurzelt. Zweitens ist ein Bild aus der Architektur. Euer Leben auf ihm aufbauen, da geht's einfach um Fundamente. Ja? Da geht's darum, dass es einen festen Grund braucht, sonst bringt das schönste Haus obendrauf nichts. Und da fällt uns natürlich dann Matthäus 7 ein, ne, wie Jesus erzählt von den 2 Menschen, die ein Haus bauen. Und der eine baut auf Fels und der andere baut auf Sand. Und als der Sturm kommt, da weiß man, warum man ein Fundament braucht für ein Haus. Das dritte Bild kommt interessanterweise aus der Bürokratie. Im Glauben befestigt oder bestätigt eigentlich. Das Wort, das hier verwendet wird, ist das, was ein Notar macht. Wenn er sein Siegel unter ein Dokument drückt, ja, also wenn du dir ein Häusle kaufst, ja, und dann das alles notariell aufgesetzt wird, dann kommt am Schluss der Notar und drückt sein Siegel drunter und dann weiß man, ich kann mich auf das verlassen, was in diesem Dokument steht. Das ist sicher. Das hält Bestand und da kann jemand jetzt vor Gericht sehen und sonst was und dann wird man immer wieder auf dieses Dokument verweisen können und sagen, dieses Siegel sagt, das gilt so, wie es da drin steht, da kann man nichts dran rütteln. Ja? Das ist das dritte Bild. Und dann das vierte Bild, überfließend in Dankbarkeit, und da benutzt der Paulus ein Wort, ein Bild, das kommt aus dem wirtschaftlichen Bereich. Und da kommt es, also Überfluss kennen wir auch, ne? Wenn man, also das wäre mal schön, wenn in meinem Geldbeutel mal Überfluss wäre, ja? Das heißt ja mit anderen Worten, wenn der so voll wäre, dass die restlichen Scheine gar nicht mehr reinpassen, ja? 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 Das wäre mal toll, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Ja, meistens sind dann bloß so viele Kassezettel drin oder so, wenn er überfließt, ja? Also das Wort, wenn es in der Wirtschaft verwendet wird, was Paulus beschreibt, dann redet es über jemand, der finanziell ausgesorgt hat. Der sich keine Sorgen machen muss, weil er weiß, da ist ein gutes, solides Guthaben auf dem Sparbuch und wenn es dann doch irgendwann mal schwierig wird, kann man darauf zurückgreifen. Ich kann mich sicher fühlen. Und wenn man die jetzt alle nebeneinander stellt, dann merkt ihr, dass wir eigentlich 4-mal das gleiche Bild haben. Nur aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Es geht immer um den festen Grund. Es geht immer um was, was Sicherheit und Stabilität verleiht. Es geht immer um was, an was man sich festhalten kann, was nicht wankt. In diesen völlig unterschiedlichen Bildern. Und worum geht's? Weil ihr euch Christus anvertraut habt. Deswegen wandelt es auch. Es geht um Jesus Christus. Und wenn du dann jetzt das Kapitel fertig liest und so zwischen diesen Anweisungen die Zeilen liest, dann wirst du sehen, wie Paulus hier nochmal Jesus Christus beschreibt. Als hier, als die Fülle der Herrlichkeit Gottes, als den, der so viel für uns getan hat. Und dann schreibt er nochmal auf, was er alles für uns getan hat, wie er uns neues Leben geschenkt hat, wie er die Schuld vergeben hat für uns am Kreuz, wie er alle Mächte, die sich gegen uns stellen könnten, besiegt hat und zum Spott gemacht hat der Nationen. Wie dieser Jesus alles radikal verändert hat an unserem Leben. Und er allein ist dieses feste Fundament. Er allein ist das, an dem er sich festhalten kann. Alles andere daneben ist überhaupt nichts wert. Sei es jetzt Philosophien, sei es nicht irgendwelche Systeme, wie man sich was vor Gott verdienen kann, angeblich, oder irgendwelche tollen hochgeistlichen Visionen, die nichts mit diesem Jesus zu tun haben. Und worum es geht? In diesem Stil hier, wir sind ja immer noch bei diesem Kreis, in diesem Stil ist einfach, dass es Menschen gibt, die Gott ganz besonders dadurch nahe kommen, dass sie sich damit beschäftigen, mit dieser Frage, wo ist Christus und wo ist er nicht? Wo möchte Christus, dass ich hingehe und wo möchte er es nicht? Da fällt einem natürlich ganz schnell auf, und das sollte uns eigentlich bei jedem dieser neuen Stile auffallen, dass da natürlich viel drin steckt, das eigentlich Aufgabe jedes Christen ist. Also wenn du jetzt genau entgegengesetzt, wenn dein oranger Pfeil nach hier unten zeigt, heißt es nicht, dass du nicht fragen musst, wo Jesus hin will und nicht nach seinem Willen fragen musst. Das heißt auch nicht, dass du, so sagen wir missionarisch, dass du niemand von Jesus erzählen musst oder rational hatten wir letztes Mal, dass du nicht nachdenken sollst, ja? Oder bibelzentriert kommt nächstes Mal, dass du nicht Gottes Wort lesen sollst. Das ist Aufgabe jeden Christens. Aber das Besondere, was hier passiert, ist, dass es Menschen gibt, die sich genau dadurch Gott besonders nahe kommen können. Und das heißt, wenn das dein Stil ist, dann such doch gar nicht arg viel weiter. Dann mach es doch ganz praktisch. Dann fang doch an, Gott dadurch zu begegnen, dass du diesen Jesus studierst, um den es immer so zentral gehen soll. Und da würde ich mir einfach mal wieder neu die Evangelien zur Hand nehmen und einfach mal wieder neu lesen, wer dieser Jesus eigentlich ist und was er tut. Würde versuchen, von ihm zu lernen und ihn nachzuahmen. Dann würde ich das restliche Neue Testament nehmen oder eigentlich den ganzen Rest der Bibel und es von diesem Jesus-Blickwinkel hier lesen und fragen, was heißt es denn jetzt konkret, diesem Jesus nachfolgen zu wollen? Und dann geht es ja um Genauigkeit. Um das feststellen, ich bin nicht nur irgendwo so grob in der richtigen Richtung unterwegs, sondern ich bin genau bei diesem Christus und nicht dran vorbei. Womit wir übrigens so nebenbei bemerkt in ganz, ganz tief biblischen Wortbereichen sind. Denn das Wort Sünde, wenn es in der Bibel vorkommt, heißt ja nichts weiter als am Ziel vorbeischießen. Ja? Und da ist es dabei völlig egal, ob du 2 Millimeter oder 2 Kilometer am Ziel vorbeischießt. Ja? Am Ziel vorbei ist am Ziel vorbei. Ja? Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und deswegen immer wieder neu auch diese Frage, wo genau will denn dieser Christus hin? Und wenn das die Frage ist und wenn das sowieso deine Art ist, Gott nahe zu kommen, dann nimm dir doch Zeit dafür, das zu studieren und das zu lesen. Dann nimm dir auch Zeit, diese Texte, diese Anweisungen Gottes nicht nur einfach so zu lesen, dass wir irgendwo einen Vers rausnehmen und darüber nachdenken, sondern es in ihrem Zusammenhang zu lesen. Auch in ihrem historischen Zusammenhang nachzufragen. Hier Paulus schreibt jetzt zum Beispiel diesen Brief an die Christen in Kolosse vor 2000 Jahren, in einer anderen Sprache dazu noch, die ich nicht verstehe. Was gibt's denn, was mir helfen kann, das genauer zu verstehen, worum es geht? Dann nimm dir ruhig mal einen Kommentar oder ein Lexikon in der Hand und studier das noch genauer. Und du wirst feststellen, je mehr du hineingehst in diese Frage, wo will denn dieser Christus mit mir hin, desto näher wirst du bei ihm sein. Und weil der gleiche Heilige Geist, der damals dafür gesorgt hat, dass diese Worte aufgeschrieben werden, weil der gleiche Heilige Geist noch heute da ist, dann nimm dir Zeit, dich auch damit auseinanderzusetzen, persönlich in der Frage mit diesem Heiligen Geist, hilf mir besser zu verstehen, was Gottes will. Und dann auch mit anderen Menschen, in denen der Heilige Geist auch wohnt, zusammen mit ihnen über diese Dinge zu reden. Das ist dann kein bloßes Diskutieren, sondern ein gemeinsames Suchen. Wo möchte Christus denn heute hin mit uns? Dann lass dir das, dann genieß das, dann nimm dir die Zeit dafür. Wenn das dein Stil ist, Gott nahe zu kommen, dann wirst du unglaublich davon profitieren, wenn du das dann auch tust. Ganz besonders für die Leute, die diesen Stil haben und leben möchten. Aber auch für alle anderen, lasst mich einfach zum Schluss das Ganze nochmal zusammenbauen. Wir haben diesen Text jetzt ein Stück weit auseinandergenommen. Jetzt setzen wir einfach rückwärts wieder zusammen. Es gibt eine einzige Grundlage, eine einzige Sache, die hält. Das ist Jesus Christus. Von ihm haben wir bereits, und da muss man gar nicht was Neues erfinden, sondern wir haben bereits von ihm so viel empfangen. Und das ist ein gutes Fundament. Was es gilt, ist an diesem Fundament festzuhalten und das jetzt in die Praxis umzusetzen, indem wir uns immer wieder auf diesen Jesus und nur auf diesen Jesus ausrichten. Lasst uns beten. Herr Jesus, du warst selbst auf dieser Welt, in der wir leben, und du weißt, wie viele Dinge es immer wieder gibt, die uns von allen Seiten ablenken möchten. Du siehst, wie viele Dinge es gibt, die immer wieder sehr attraktiv aussehen, sei es irgendwelche Gedankengebäude, sei es irgendwelche Regelsysteme, die versprechen, das Leben so viel einfacher zu machen und vor dir noch Punkte zu sammeln, sei es irgendwelche Visionen und großen angeblichen Geistesbewegungen. Aber worum es geht, das begreifen wir wieder neu, das bist du und du allein. In dir wohnt die ganze Fülle Gottes. In dir ist das einzige sichere Fundament für unser Leben. Und wir möchten gerne unseren Blick auf dich ausgerichtet halten. Und ich danke dir jetzt ganz besonders für die Brüder und Schwestern, die heute Morgen hier sind, denen du, die du auch so geschaffen hast, dass sie gerade in dem Nachfragen, in dem Suchen nach der Genauigkeit, nach deinem Willen, dass sie da deine Nähe ganz besonders erleben. Und ich danke dir für diese Geschwister, weil sie ein wichtiger Teil dieser Gemeinde sind, der dazu beiträgt, uns immer wieder auch neu auf der Spur zu halten. Ich bitte dich, dass wir alle darin wachsen dürfen. Aber ganz besonders für die Menschen, denen du diesen Stil geschenkt hast, dass sie drin wachsen dürfen und neu darin deine Nähe finden. Und ich danke dir für all diese verschiedenen Wege und diese Zugänge zu dir. Hilf uns nie aus den Augen zu verlieren, dass egal, wo wir dabei stehen, dass es immer nur um eines geht, nämlich um die Richtung, wo es hingeht, näher zu dir. Und dort, und dafür danken wir dir auch, da finden wir das Glück. Danke, Jesus. Amen. Lass uns einfach nochmal Zeit nehmen, diesem Jesus zu begegnen.